Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Willkommen zurück zu einer Bonusfolge von Was wir wissen. Während Thomas und ich fleißig an der nächsten Staffel arbeiten, soll euch nicht langweilig werden. Deshalb gibt's heute eine Aufzeichnung der Veranstaltung am Puls vom 18. November 2025. Es geht um das Thema Stress. Dazu haben der Stressforscher Benzes Haschko von der Medizinischen Universität Wien, die Journalistin Gabriele Kuhn und der Journalist und Kabarettist Michael Hufnagel im Kabarett Simpel diskutiert. Es geht um moderne Forschung, aber auch persönliche Erfahrungen zur Stressbewältigung, welche konkreten Wege es gibt und wie wir vom Stress zur Stärke gelangen können. Radio Wien Programmchefin Jasmin Dolati hat moderiert. Viel Spaß beim Hören.
Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einem Wissenschaftstalk am Puls aus dem Kabarett Simpel. Und herzlich willkommen allen, die heute hier im Saal sind, die uns übers Radio zuhören. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Und schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Und das ist zugleich schon ein sehr, sehr gutes Stichwort heute bei unserem Thema, das wahrscheinlich relevanter ist denn je. Vom Stress zur Stärke. Ja, Sie wissen, Krisen, der Druck, die Reizüberflutung, all das betrifft die meisten von uns doch ziemlich. Und immer wieder stellt man sich die Frage, wie kommt man aus all diesen Sachen da raus? Wie können wir denn unseren Alltag auch besser bewältigen? Und wir wissen alle, wir leben in einer Welt, in der wir ständig erreichbar sein müssen, in der Multitasking zur Normalität geworden ist und in der uns digitale Geräte eigentlich mehr antreiben und gar nicht beruhigen, um ehrlich zu sein. Und in diesen globalen Konflikten auch, die unseren Alltag sehr stark betreffen, ist es eigentlich so, dass es schwierig ist, Entspannung zu leben und eher eine Art Daueranspannung angesagt ist. Und die belastet natürlich. Und auch interessant, weil wir das alle schon so gewohnt sind, fällt es uns oft gar nicht mehr so sehr auf. Wir haben Methoden entwickelt, wie wir so einigermaßen damit umgehen. Und bei einigen ist es dann aber auch so, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es eben nicht mehr geht, wo sich das Ganze nicht mehr handeln lässt und wo die einen oder die anderen vielleicht auch mal einen Zusammenbruch, ein Burnout, eine Überlastung haben. Über all diese Punkte möchte ich heute im Talk sprechen und nachdem ja auch immer verschiedene Perspektiven sehr interessant sind, möchte ich eben auch diese beleuchten mit meinen Gästen. Sie kennen nämlich Stress aus recht unterschiedlichen Perspektiven. Wissenschaftlich, journalistisch, persönlich, humorvoll, manchmal auch mit einer Portion Selbstironie. Begrüßen Sie jetzt also mit mir Benze Sasko, er ist Psychologe und Stressforscher an der MedUni in Wien. Herzlich willkommen. Gabriele Kuhn, sie ist Journalistin und Autorin mit einem Schwerpunkt auf Gesundheit und allem, was eigentlich dazugehört. Und sie ist auch eine sehr genaue Beobachterin, ich sage sogar an der Stelle eine sehr sensible Beobachterin von gesellschaftlichen Veränderungen und auch dem Zustand, wo wir jetzt sind. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Gabi. Und heute auch hier bei uns Michael Hufnagel, er ist Journalist, Autor, Kabarettist und er kennt es auch aus eigener Perspektive und Betroffenheit, nämlich war er einmal in einer Erschöpfungsdepression und wie das so war, wird er uns auch noch im Laufe der heutigen Sendung erzählen. Herzlich willkommen auch an dich, Michael. Nein. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit einer Frage, die Sie jetzt sich selbst auch mal stellen können und für sich auch beantworten können. Nämlich, denken Sie so gerade so ein bisschen in sich hinein, fühlen Sie ein bisschen in sich hinein auf einer Skala von 0 bis 10. Wo stehen Sie denn gerade in Sachen Stresslevel? Und wenn Sie so ein Gefühl entwickeln, ist es vielleicht eher bei der 8, bei der 9 oder bei der 10 oder sind Sie total entspannt und sagen vielleicht nur 2 oder 3, dann stelle ich jetzt diese Frage auch an meine Gäste und fange mit Gabi an. Bitte. Mhm.
Also ich würde sagen, mein Stresslevel ist gerade so bei 6, also ein bisschen was über der Mitte, hat ein bisschen was mit meinem Zustand zu tun, weil ich jetzt seit 2,5 Wochen mit einem Infekt kämpfe und mit einer Stimme, die nicht hält, und mit einem Husten. Und mein Stress ist, dass ich hier jetzt nicht huste und dass ich meine Stimme nicht verliere. Mhm. Aber sonst fühle ich mich wohl.
Sehr gut, danke schön. Dann an den Wissenschaftler die Frage, der ja auch ein Mensch ist und nicht nur der Forscher ist. Wie geht's Ihnen denn so gerade persönlich 0 bis 10 auf der Skala?
Ja, also in erster Linie fühle ich mich auch momentan als Mensch, vor allem als gestresster Mensch. Also letzte Woche waren es so eher 8 bis 9. Ich kann mich aber Gott sei Dank gut runterregulieren und bin heute so bei einer 6, weil ich auch für mich erkannt habe, ich muss heute mal ein bisschen entspannt tun und dann funktioniert es auch.
Okay, also dieses entspannt tun, da müssen wir dann später noch nachfragen, wie das geht, dass man dann doch von einer höheren Zahl auf 6 runterkommt. Da wollen wir wissen, wie das geht in der Folge. Und Michael Hufnagel, wie geht es dir jetzt so gerade?
Ich bin dann sicher eher bei 8 grundsätzlich. Habe das Problem, dass ich mich nicht runterregulieren kann. Also ich bin beneidet sehr. Da ist einfach zu viel gleichzeitig, was in meinem Leben sich gerade abspielt. Mhm, also okay. Ich finde das jetzt eigentlich das stressfreiste und entspannteste des Tages heute.
Mhm. Na schau, du musst öfter auf die Bühne, was du jetzt so abtust. Kann auch entspannend sein. Es gibt ja Menschen, die auf einer Bühne genau mit dem Gegenteil reagieren, aber manche sind dann auch durchaus entspannt. Und die nächste Frage, die ich auch an Sie im Publikum, aber auch an meine Gäste hier stellen möchte, ist die Frage, die auch damit zusammenhängt, ein bisschen, welche unterschiedlichen Bilder oder auch Zuschreibungen wir zu dem Thema Stress haben. Ja, ich habe so gemerkt, wenn man fragt, was ist denn gerade so stressig, dass jeder ganz andere Bilder im Kopf hat. Wie schaut es denn mit euren Bildern aus, Michael? Diesmal fange ich bei dir an. Welche Bilder hast du im Kopf, wenn es um Stress geht?
Also erstens einmal habe ich das Bild der Schlaflosigkeit im Kopf, das mich dann begleitet, weil ich meistens sehr früh aufwache. Ich sage, es ist für mich auch eine schwierige Jahreszeit, das kommt auch noch dazu. Also ja. Bei mir ist es so, dass ich sage, ich habe jetzt Projekte, die fertig werden müssen im Büro. Das heißt, das Stresslevel Büro ist schon mal grundsätzlich da. Dann habe ich einen sehr massiven Autounfall hinter mir mit den Folgen, mit denen ich zu kämpfen habe, weil ein 19-Jähriger der Überzeugung war, als Actionheld Papas Auto in meines hineinzuknallen. Das hat sehr viele Folgewirkungen, stresst mich mehr. Ich bin komplett unschuldig und habe unheimlich viel damit zu tun.
Wie lange ist das her?
3 Wochen, das Auto schaut noch immer, ist nahe am Totalschaden, schaut noch immer so aus wie bei der Kollision, weil sie nichts machen dürfen, weil die Versicherungen herum. Ich will Ihnen, es ist eine wahnsinnig fade Geschichte, aber es geht ja um den Stress. Mhm. Und das Dritte, das dann sich so hineinmischt, ist dann grundsätzlich, wenn der Herbst und Advent beginnt. Meine Frau sagt mir jedes Jahr, wie schön diese Zeit ist.
Aber es hilft,
ich sage ja, oder? Jedes Jahr, ja. Es stresst mich unendlich. Ja, also dabei sind wir noch gar nicht im Dezember, der ist noch viel schlimmer. Also wenn ich jetzt das alles zusammenrechne, sage ich, da bin ich auf 8 und da bin ich betoniert.
Okay, aber ich kann das gut nachfühlen. Ich bin auch so, was den Herbst und den Winter angeht. Also für mich ist auch schwierig in dieser Jahreszeit, brauche ich immer eine extra Portion irgendwas. Manchmal ist es auch Schokolade, weil es dann halt irgendwie auch ein bisschen im Moment zumindest besser geht, aber noch besser wäre Sonne. Nur heute war es eh schön, muss man sagen. Gell? Genau, ja. So, wie geht es den anderen? Welche Bilder, Herr Sasko?
Ja, also ich würde, glaube ich, die Worte eines meiner ehemaligen Klienten wählen, der mal im Coaching zu mir gesagt hat, ich fühle mich, als würde ich mit sehr vielen Bällen gleichzeitig jonglieren und es sind mindestens 2 Bälle mehr, als womit ich eigentlich jonglieren kann. Ja? Mhm. Und schaue trotzdem, dass die nicht runterfallen. Ich glaube, sehr vielen von uns geht es so, hat natürlich auch gesellschaftliche Ursachen, aber nicht nur. Also das ist so das eine Bild und für mich persönlich selber, also mein Therapeut hat mal gesagt, mein Lehrtherapeut, ich bin ein guter Somatisierer. Ja? Mhm. Das heißt, bei mir kommt das dann über den Körper, ja, dass ich das dann sehr viel über den Körper spüre und als wäre ich in so einer Müllpresse, so in der Mitte.
Also so Halswirbelsäule oder?
Ja, auch alles mögliche, so innerlich so ein bisschen so, der Druck steigt einfach, ja. Und natürlich auch der Nacken. Und, aber man kann ja was dagegen tun.
Die meisten spüren das auch zunächst mal da. Ne? Mhm. Gabi, bei dir, welches Bild?
Erschöpfung. Und ich kann gut mit beim Somatisieren. Bei mir ist es sehr wichtig, ich gerate oft in Erschöpfung, ohne dass ich es merke, weil ich ein Mensch bin, der sich im Stress der anderen auch verheddert. Also wenn wir jetzt über den Autounfall oder über den Michael sprechen, ich verhedder mich sehr gerne in seinen Problemen. Und nehme das auf und verhedder mich in den Problemen meiner Kinder und vergesse mich dann selbst und merke dabei gar nicht, wie ich selber komplett verloren gehe. Und dann erst, wenn ich dann schon erschöpft bin.
Mhm. Und also es kommt dann so plötzlich irgendwie, aber nur
nein, einmal, es ist so ein schleichender Prozess.
Aber ich meine, auf einmal merkst du dann, dass es jetzt dann...
Ja, eine Müdigkeit und eine Art, auch körperlich, also indem ich eben infektanfälliger werde oder auch Rückenprobleme kriege oder Anspannungen und so weiter. Und da stecken aber auch viele Lernprozesse, aber da kommen wir vielleicht später noch, wie man dem entgegenwirken
ja,
kann.
Genau, ja, genau, da kommen wir noch zurück. Jetzt interessiert uns, glaube ich, alle die Definition von Stress, weil wenn man eben so fragt, dann kommen so viele verschiedene Antworten. Aber was ist denn Stress wissenschaftlich gesehen?
Ich versuche meiner Rolle gerecht zu werden und eine technisch langweilige Definition zu liefern. Nein, also Stress ist eigentlich jedes Ereignis, bei dem sozusagen es eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen Anforderungen und der eigenen Reaktionskapazität gibt. Ja? Also wenn ich sozusagen, Stichwort wahrgenommen ist ganz wichtig, sehe oder der Meinung bin, ich schaffe momentan diese Situation nicht und mein Organismus muss einfach ein bisschen mehr Gas geben, ja, dann fühle ich sozusagen Stress. Dann ist das, was passiert, sozusagen ein Stressor für mich und eine Stressreaktion in meinem Körper, in meiner Psyche entsteht.
Mhm. Und das muss so, wie die Gabi Kuhn jetzt gesagt hat, nicht immer gleich spürbar sein, oder? Es kann sich einfach so nach dem Motto, es kommt immer mehr dazu, irgendwann geht dann der Krug, das Wasser im Krug über. Ist das auch ein Signal, ein Zeichen dafür, dass das immer mehr wird?
Also natürlich kann man sozusagen diese Last immer weiter steigern und das ist ja wie mit dem Frosch und dem kochenden Wasser. Ne? Also wenn ich einen Frosch reinsetze und einfach langsam die Hitze erhöhe, dann dauert es einfach oder in dem Fall springt er ja gar nicht raus. Ja, ich hoffe, dass wir es alle schaffen, irgendwann rauszuspringen. Aber grundsätzlich ist es natürlich, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn ich irgendwann überhaupt merke, ja, dass ich erschöpft bin, weil ja mein Körper dann sagt, okay, mach mal Pause. Und es ist ja grundsätzlich auch, sage ich jetzt mal, auch ein adaptiver Coping-Mechanismus, wenn ich überhaupt in der Lage bin, bis dorthin ja auch meine Sachen zu leisten, ja, weil es möglicherweise wichtiger ist. Mhm. Vielleicht muss ich ein kleines Kind versorgen oder meine Arbeit machen und kann jetzt nicht jeden Tag sagen, ich höre jetzt auf und gehe nach Hause.
Ich kann mich erinnern, ich habe Psychologie studiert und in meinem Studium, da war es damals noch so, dass man vom positiven Stress und vom negativen Stress gesprochen hat. Ist das heute auch noch so?
Ja, zumal es da auch viel mehr biologische Erkenntnisse mittlerweile gibt. Also es gibt auch diese Eustress-Distress Dualität, obwohl natürlich das jetzt nicht immer so klar abgrenzbar ist. Ja. Und was man auch gesehen hat, dass diese Stressformen, nennen wir sie mal so, auch sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Also wenn ich zum Beispiel Eustress erlebe, dann führt das teilweise zu einer Ausschüttung von Katecholaminen. Das passiert auch bei Distress, also Dopamin, Adrenalin, kennen wir ja gut vom Kaffee trinken. Mhm. Ja, ist oft auch ein Eustressor, wenn wir es jetzt umgangssprachlich sagen wollen. Und beim Distress wird zusätzlich auch massig Cortisol ausgeschüttet, was dann auch langfristig auch negative Effekte auf Körper und Geist hat.
Mhm. Aber es gibt nicht so einen Wert, wo man sagt, so und so lang dauert es, wenn es diesen negativen Stress gibt, bis es dann zu viel wird. Das kann man nicht so einfach in eine Formel packen.
Nein, zumal die Menschen natürlich sehr individuell sind, sowohl genetisch als auch, sage ich jetzt mal, von ihrer Umwelt her. Wir haben ja alle unterschiedliche Vorgeschichten. Ja, manche haben vielleicht auch, sage ich jetzt mal, eine problematische Kindheit gehabt. Das ist ja auch ein sehr starker Faktor, der dann auch darauf sich auswirkt, wie resilient ich überhaupt bin. Und deswegen ist es ja auch schwierig zu sagen. Und es gibt natürlich auch Schwankungen in der Tagesform. Also wir sind ja auch unterschiedlich ausgeschlafen manchmal und manchmal einfach unterschiedlich grantig mit unseren Mitmenschen.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Und dann gibt es ja auch die Morgenmenschen und die Abendmenschen und so, die auch unterschiedlich dann reagieren. Ich kenne von mir, wenn ich sehr früh aufstehe, ist der Stress einfach viel höher, als wenn ich nicht so früh aufstehe. Also das kennt man ja, glaube ich, auch. Jetzt haben Sie aber auch ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet als Wissenschaftler. Schauen Sie sich auch an, wie sozusagen der Stress und die Entzündungsprozesse zusammenhängen. Und dann gibt es noch ein Thema, das heißt Yoga. Erklären Sie uns doch mal, wie das alles zusammenhängen kann.
Ja, also was ich so innerhalb der letzten Jahre gemerkt habe, das kommt auch ein bisschen aus der persönlichen Geschichte heraus, dass bestimmte achtsamkeitsbasierte Ansätze auch sehr gut dabei funktionieren, Stress zu puffern. Also das ist überhaupt, dass Menschen sozusagen einfach weniger negativ auch auf äußere vermeintliche Stressoren reagieren. Und das habe ich auch an meiner eigenen Haut erfahren dürfen, weil es mir zwischenzeitlich auch nicht gut ging. Das hat mich dann auch dazu inspiriert, da ein bisschen tiefer reinzuschauen und auch mein Doktorat in dem Bereich zu machen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass unsere zwei Stresssysteme, ja, also wir haben einerseits die HPA-Achse, die uns eben mit Cortisol versorgt, ja, was auch hilft, dass wir dauerhaft wach sind, ja, und auch das autonome Nervensystem, ja, was uns mit Adrenalin versorgt als Endprodukt, wirken ja sozusagen mehr oder weniger direkt auf das Immunsystem. Also es gibt eine Kommunikation zwischen diesen Stressachsen und dem Immunsystem und das merken wir dann spätestens dann, wenn es zu körperlichen Erkrankungen kommt, bei denen Stress dann auch eine sehr große Rolle oftmals spielt. Ja, sage ich jetzt mal nicht immer die Hauptrolle, gibt natürlich andere Faktoren, aber wenn man sich dann so kardiovaskuläre Erkrankungen oder auch Entzündungs-Autoimmunerkrankungen auch anschaut, ja, dann hat Stress auch schon eine sehr große Rolle.
Gabi Kuhn hat am Anfang gesagt, wenn es zu viel ist, reagiert sie dann oft eben auch körperlich und mit einer Erkältung oder einem Infekt oder was auch immer. Das heißt, dieser Zusammenhang ist auch wirklich belegbar und wissenschaftlich auch nachweisbar.
Ja, genau. Und daran, also ich habe jetzt versucht, nicht meine eigene Forschung zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, aber jetzt kann ich es doch nicht vermeiden. Daran möchten wir jetzt auch die nächsten 3 Jahre arbeiten. Also wir interessieren uns vor allem dafür, wie unterschiedliche Arten von Yoga und auch unterschiedliche Arten von Sport allgemein sozusagen diesen Austausch zwischen Stresssystemen und Immunsystem modulieren. Ja, also wir wissen sozusagen, dass es einen Dialog gibt und uns interessiert, wie wirkt dann Yoga oder auch unterschiedliche Arten von Yoga, also auch mehr aktiv und mehr so meditativ, passiv, mehr in die Dehnung reingehen zum Beispiel, also Yin-Yoga, ja, auf diesen Dialog ein zwischen beiden Systemen und auch, wie beeinflussen sich Stress und Immunsystem grundsätzlich. Es gibt nämlich relativ viel Theorie dazu, aber aus der Interventionsforschung recht wenig Empirie, was quantifizierbar ist, ja, und das möchten wir mit unserem 3-Jahres-Projekt aktuell herausfinden.
Und noch eine wichtige Frage, wie kann man Stress überhaupt messen?
Also physiologische bzw. biologische Korrelate kann man aus dem Speichel beispielsweise entnehmen. Also Cortisol habe ich ja gerade erwähnt. Ja, da kann man einfach grob gesagt in ein Röhrchen spucken. Ja, das ist auch das, was wir dann sammeln, ja, und analysieren. Man kann Cortisol auch aus den Haaren messen. Das wäre aber eher eine langfristige, also ein längerfristiger Biomarker, weil die Veränderung dort nicht so schnell ist wie im Speichel. Ja, und schließlich auch aus dem Blut. Wir verwenden meistens Speichelcortisol und man kann auch das autonome Nervensystem durch verschiedene Marker wie Alpha-Amylase beispielsweise aus dem Speichel messen, sodass wir immer so eine doch recht genaue Ahnung haben, wie aktiv diese Systeme zu bestimmten Tageszeiten sind. Sie sind nämlich nicht immer kontinuierlich auf dem gleichen Niveau.
Ja, eben, das wollte ich sagen. Und man liest ja auch immer wieder, dass es eben nicht nur so eine Einmalmessung gibt, sondern dass man das über einen längeren Zeitraum sich auch auf den unterschiedlichen, also Speichel, eben Blut und so weiter anschauen sollte und nicht nur eindimensional. Ist das richtig?
Ja, richtig. Also beispielsweise Cortisol hat ja ein Tagesprofil. Cortisol hilft uns auch aufzustehen. Ja, also Sie kennen vielleicht das Gefühl, ich muss um 4.30 Uhr zum Flughafen, weil ich mal wieder den billigeren Flug gebucht habe, weil ich ein Geizhals bin. Ja, und dann, eigentlich bin ich zwar ein Spätaufsteher, aber um 3.30 Uhr bin ich schon wach. Ja, das ist Cortisol. Ja, also es hilft Ihnen einfach überhaupt wach und motiviert in den Tag zu starten. Ja. Und das fällt dann sozusagen über den Tag dann wieder auf ein niedrigeres Niveau.
Das heißt, am Anfang in der Früh ist es am höchsten.
Genau, also nach dem Aufstehen steigt es noch geringfügig an und dann sinkt es im Laufe des Tages, sodass es am Abend, sodass wir dann am Abend auch schlafen können. Es gibt natürlich auch Erkrankungen beziehungsweise psychische Zustände, auch chronischer Stress, wo das dann möglicherweise auch erhöht ist.
Wo es dann immer höher ist einfach, also wo dann nicht so klar ersichtlich ist, dass es wieder runtergeht, sondern eher immer zu hoch ist in solchen Fällen. Ist
das ja, so? Es variiert natürlich dann wieder tagesabhängig, was ich so an dem Tag erlebe. Ja, und es variiert auch zwischen den Erkrankungen. Also es gibt beispielsweise Erkrankungen, die mit Erschöpfung zu tun haben, bei dem dieses Morgencortisol-Level beispielsweise zu niedrig ist. Bei Depressionen ist es tendenziell eher zu hoch. Das heißt, man ist so ein bisschen vom Idealwert in beide Richtungen entfernt.
Mhm. Michael Hufnagel, wir haben am Anfang gesagt, du hast das selbst erlebt. Du hast eine Erschöpfung gehabt, kombiniert mit einer Depression, bis da hineingefallen musstest, auch deine Kabarett-Premiere damals absagen. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Sendung damals auch gemacht, wo du mir all diese Sachen erzählt hast. Das war relativ kurz danach. Wenn du das jetzt hörst, hast du damals ein Verständnis dafür gehabt? Hast du schon gespürt, dass sich das alles anbahnt oder kam das so ganz plötzlich?
Naja, also grundsätzlich weiß man ja, dass man sich in Grenzbereichen bewegt, immer wieder. Also das spürt man schon. Aber wenn man so ein bisschen eine Jung-Siegfried-Mentalität hat wie ich, dann hält man sich ja auch für unverwundbar und sagt, okay, das ist halt jetzt alles mühsam, aber wird schon wieder. Und es ist aber viel mehr, dass ich da auch, also ich muss ein Cortisol-Junkie gewesen sein, was man da an Bällen oder immer noch, ja, aber jetzt, was man dann Bällen in der Luft hat, ohne es, weil man immer sagt, es geht sich schon aus. Und dann habe ich eigentlich eine ganz normale Grippe gekriegt zu Weihnachten, natürlich, wann sonst. Und das war ein richtiger Wendepunkt auch in meinem Leben, weil ich nicht mehr hochgekommen bin. Also das ist dann so, dass du merkst, okay, der Körper holt sich jetzt das, was du ihm nie gegönnt hast, nämlich einen Systemabsturz. Und es war tatsächlich, also ich habe dann fast, ich glaube, 5 oder 6 Wochen Krankenstand gehabt, weil ich nicht mehr, ich konnte gar kein Stück mehr gehen. Also ich war.
Was total ungewöhnlich ist, weil du vorher nie im Krankenhaus
warst. Genau, ich war 5 Wochen, das habe ich mein ganzes Leben zusammen nicht gehabt vorher. Ja. Und dann war ich 5 Wochen weg und in diese Phase hinein kommen dann ganz, ganz viele zusätzliche psychische, also du stehst nicht auf, du bist traurig, die Dinge sind sinnlos, schwer. Also das ist alles in einem Ding gekommen. Dann kommt das, weil ich eine Kabarett-Premiere gehabt hätte im Februar und ich musste alles absagen, alle Termine, alles. Das heißt, da kommt dann noch so das Scheitern, ja, die ganze Arbeit, alles umsonst. Also das erdrückt dich dann und da glaube ich einfach, dass das von mir und ich glaube auch von vielen Menschen massiv unterschätzt wird, was solche Belastungen auf allen möglichen Ebenen, privat, beruflich und in Wahrheit auslösen können.
Hast du körperlich vorher etwas gespürt? So manche Menschen sagen, es ist oft ein Sauer im Mund oder schwindlig oder eben diese Nackenprobleme oder andere Dinge. Hast du vorher was
gespürt? Also Symptome, nur du setzt sie hier nicht in den Kontext. Symptome wie Nackenschmerzen habe ich, seit ich im Berufsleben bin.
Ja. Ja. Was hast du eben nicht in Zusammenhang gesetzt?
Überhaupt nicht. Und dann kommen Sachen wie, dass du, obwohl ich ja sportlich bin, habe ich dann oft gesagt, jetzt atme mal, weil ich tue es ja jetzt auch. Dann merke ich, können Sie eigentlich einmal atmen. Also das sind lauter solche Dinge, die, das habe ich gesagt, weil ich finde es so lustig, wenn Sie sagen, probierst du dann mit Yoga, ja, habe ich dann gemacht. Das,
ja.
So, ja, das war der Endgegner.
Hat nicht also, funktioniert, aber du hast vorher, nehme ich an, auch nicht Yoga gemacht.
Ich habe vorher nicht und erst im nächsten Leben probiere ich es wieder. Also.
Naja, ist ja auch ein
Ziel,
kann man ja auch mal so.
Und es zeigt uns ja wieder, wie individuell eigentlich Stressmanagement sein sollte. Ja? Also wir sollten natürlich auch die Lösungen finden, die uns selber ja auch zusagen. Und da gibt es ja mannigfaltige, nicht jeder muss Yoga machen. Ja? Wenn ich schlichtweg keinen Bock auf Yoga habe, dann sollte ich kein Yoga machen. Es gibt genug andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Dafür muss ich mich selber kennen, in mich reinhören und wissen, was ich für ein Typ bin. Und absolut. Bei Ihnen wird es dann ähnlich.
Guter Mann.
Aber ich muss mich da jetzt auch kurz einbringen als Nicht-Sportlerin. Ich habe ja immer den Eindruck, also jetzt nur für mich gesprochen, dass mich die meisten Sportarten schon stressen, nur wenn ich dran denke. Ja, also ja, auch beim Passiv ehrlich gesagt schon. Ja, also wenn man nur im Fernsehen, dann denke ich mir schon, oh Gott, also das muss wehtun oder das muss ja sehr stressig sein, wenn man so schnell läuft und solche Dinge. Ist das auch? Nein, ich meine das jetzt wirklich. Also das löst das wirklich bei mir aus. Ich mache jetzt keinen Spaß, aber ist das auch ein Thema, dass also Sport auch stressen kann? Weil oft, wenn man auch, Gabi, vielleicht empfindest du es auch so, auf Social Media diese ganzen Videos von diesen perfekten Menschen, die alle laufen und sich im Fitnessstudio abrackern, Ende nie. Und man hat das Gefühl, atmen die auch mal? Sind die auch mal ruhig? Können die auch mal entspannen?
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden noch zwischen psychologischem Stress, was das eben bei Ihnen auslöst, und diesem physiologischen Stress. Sport ist ja auch ein kontrollierter physiologischer Stressor. Das heißt, wenn ich Sport mache, stresst es ja auch meinen Körper. Aber das ist auch das Ziel dabei. Also durch diesen Stress passt sich ja überhaupt mein Körper an und ist dann in der Lage, resilienter zu sein. Das gilt aber auch für meine Psyche. Wenn ich mich dann überwinde, also zu diesem Mikrostressor, nennen wir es mal so, oder jeder bei Ihnen ist es vielleicht ein Makrostressor, dann werde ich in der Folge eventuell, hoffentlich, auch anderen Herausforderungen, egal ob das jetzt im Sport oder außerhalb des Sports ist, eventuell auch etwas resilienter und besser begegnen. Ja? Mhm. Gleichzeitig muss man, glaube ich, schon, um zu den perfekten Menschen, vermeintlich perfekten Menschen zurückzukommen, das auch gut einordnen, ist es gerade eine Phase, in der ich mir vielleicht sehr viel zumute. Also ich mache schon relativ viel Sport, aber letzte Woche war es, wie gesagt, arbeitstechnisch sehr, sehr herausfordernd. Und früher hätte ich dann auch noch durchgepusht und wäre halt um 11 ins Fitnessstudio gegangen. Das mache ich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist das Glas voll, ich gehe jetzt heim, bestelle mir eine Pizza, schaue mir eine Serie an und es ist gut. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das gesündeste Coping, aber manchmal darf das halt auch sein.
Ja, Gabi Kuhn, wie geht's dir denn da? Bist du da jemand, der in solchen Momenten dich eher aufs Sofa legt oder eine Sportrunde einlegt?
Also ich kann sagen, ich habe schon ein bisschen den Segen des Älterwerdens, wo man auch, ich würde jetzt nicht sagen klüger, das ist vielleicht der falsche Punkt, aber weiser mit sich und seinen Bedürfnissen umgeht. Und ich habe dazu früher geneigt, also wirklich in der Früh Sport und dann den ganzen, also dann 10 Stunden hackeln und dann das noch und das noch und das noch reinpressen, was geht. Und heute weiß ich, das hat für einen bestimmten Zeitabschnitt gepasst, also Stressabbau durch viel Sport, viel Laufen und solche Sachen. Und jetzt passt es nicht mehr. Also für mich ist Bewegung extrem wichtig, weil ich so ein innerlich zappeliger Mensch bin und auch ein äußerlich zappeliger, also man muss mit mir nicht unbedingt ins Theater gehen, weil man ständig ununterbrochen, das ist ein Wahnsinn. Also das...
ist das gar nicht.
Aber...
Willst du dir dann noch erzählen?
Ja. Daher brauche ich schon ein gewisses Maß an Bewegung, aber ich brauche wirklich auch ein großes Maß mittlerweile an Stille, an Ruhe und an Nicht-Tun.
Ja. Und dieses Nicht-Tun, würde ich jetzt auch gerne ein bisschen mit der Runde drüber sprechen. Dieses Nicht-Tun fällt uns ja so schwer, nicht? Weil so Gabi hat mir im Vorfeld gesagt, eigentlich diese Pause-Taste drücken, nicht? Und dann denkt man sich so, jetzt machen wir Pause. Und was machen wir denn in der Pause?
Ja, okay.
Ja, Sie lachen, Sie wissen, was ich meine. Genau, wir tun wieder irgendwas anderes. Ja? Die einen machen Sport im Extremding, die anderen schauen ins Handy oder drehen irgendwas auf. Ja? Und dann ist es eigentlich keine Pause.
Ja, ja, das ist wirklich erstaunlich, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, was Pausieren und Stille oder Ruhe bedeutet. Ich sage dann schon, na, ich mache eh nichts und geh und tue Hundehaare saugen. Und glaube, ich mache nichts. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es, oder ja, natürlich setze ich mich dann in den Sessel, in den Lehnsessel und dann schaue ich ins Handy und dann scrolle. Ich merke überhaupt nicht, dass da jetzt eine Stunde vergangen ist, wo mein Hirn auf Hochleistungsmodus wieder unterwegs war. Ja, und da habe ich gelernt, mich ein bisschen von außen zu regulieren.
Aber wie machst du das? Weil es ist ja nicht einfach, wenn man etwas so lange macht und immer macht, dann ist das ja eine Gewohnheit.
Ja.
Und dann ist ja das nicht so leicht. Versperrst du dann das Handy, gibst es in den Kühlschrank oder in den Mikrowellenherd? Oder was machst du
wirklich? Nein, Kühlschrank habe ich noch nicht gegeben, das nicht. Aber nein, ich brauche es auch nicht von mir verstecken. Nein, es ist eigentlich eine bewusste Selbstbeobachtung. Also, dass man wirklich auch innerlich sagt, okay, was mache ich jetzt denn gerade? Was brauche ich jetzt wirklich? Es geht, glaube ich, die wenigsten Menschen haben die Fähigkeit, sich hinzusetzen, kurz die Augen zu schließen und zu sagen, was brauche ich jetzt?
Mhm.
Und innezuhalten und zu schauen. Und manchmal kann es gut sein, sich einen witzigen Instagram-Dingsbums anzuschauen und zu lachen und den nächsten und den nächsten und den nächsten und dann vielleicht eine Stunde lang gelacht zu haben oder wirklich einmal sich hingelegt zu haben, die Augen zu und sich selbst zuzuhören oder den Vogel da draußen oder eine Runde durch den Wald zu gehen. Ich glaube, das Wesentliche ist, zu spüren oder sich selbst wieder zu spüren. Mhm. Wie, was ist jetzt nötig?
Ja.
Und das ist oft
ich, ganz, das ist auch die schwierigste Übung, finde ich.
Ja, ja, ja.
Hofnagel, ich habe da vorher herausgehört, dass dir das nicht gerade leicht fällt, diesen Pausenknopf zu drücken. Aber du hast es auch lernen müssen. Wie gehst du denn damit um?
Nein, es gab schon natürlich einige Konsequenzen, weil ich war ja mehr als ein halbes Jahr weg vom Fenster. Also ich bin dann auch zur Reha, musste dann auf Reha fahren und so, um mich da auch wieder auch auf dieser Ebene wieder zu regenerieren. Und das ist ja, da kommst du irgendwann drauf, das Handy, man sagt immer, das Handy allein ist es nicht, aber das Handy in Verbindung mit sozialen Netzwerken, das ist der Untergang, ja. Also das ist wirklich Teufelszeug. Und das war wirklich eine ganz massive Maßnahme, die ich sehr wohl gemacht habe. Also es waren zwei. Das eine war, ich drehe das Handy nicht auf, bevor ich überhaupt aus dem Haus gehe. Das heißt, ich habe in der Früh 1,5 Stunden, wo das Handy nicht ist. Also da keine WhatsApps, keine Mails, also nichts. Mhm. Das war wirklich ein Gewöhnungsprozess.
Das glaube ich.
Vor allem für mein Umfeld.
Und hat dich das nicht dann am Anfang gestresst, weil du da Angst hattest, dass dann in der Zeit was passiert?
Doch, das ist ja so. Ich sage ja, das wird dir ja auch vermittelt.
Ja, eben.
Du hast dein Handy nicht eingeschaltet. Ja.
Ich habe mein Hackerl.
Ja, und ja. So. Also das ist ja, das hat ja auch eine, ja, ja, zeig mir auf, genau. Also das ist
ja zu.
Ja. Also das sage ich, und das ist ja, sage ich, und die sozialen Medien noch dazu. Also was die Leute ohne, das ist wirklich wahrnehmen, was man da also in diesem ganzen Instagram, Facebook und Konsorten verplempert, ja, und es ist mehrheitlich verplempern, da braucht man nichts schönreden. Daher habe ich gesagt, also Handy ist aus, ist ein Gewöhnungsprinzip, aber es hat mir geholfen. Und das Zweite war, meine Alternative zu Yoga war Tai Chi, also dass ich so angefangen habe in so eine Art Kampfsport, ja, auf dieser, also ich bin auch asiatisch, so ist nicht. Also, ich dort eigentlich das mache, und wir haben aber eh schon mal drüber gesprochen, für mich ist das super, meine 1,5 Stunden in der Früh, ein Traum. Ich bin tiefenentspannt, und sobald ich das Haus verlasse, ist es ab diesem Zeitpunkt, ja, ist wie, als hätte es die 1,5 Stunden nicht gegeben.
Mhm.
Das ist eigentlich, weil dann ist das Handy wieder an, dann,
ja,
vor allem wenn es dann angeschalten wird, dann geht es ja bim, 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 dann ist ja all das, was ich aufgebaut habe, ja,
eben,
kommt ja dann auf einmal, und man denkt, okay, ich weiß nicht, was besser ist.
Ja, glaube ich, dass die Frage dann schon auch kommt.
Ich finde das so massiv, das ist aber, wie gesagt, ich brauche etwas, was so nachhaltig, also sozusagen ein Stressreduzierer im Fläschchen, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt komme ich runter, weil ich kann nicht irgendwo ständig irgendwo Tai Chi machen und schlafen. Ja, das wird irgendwie nicht so prickelnd angenommen.
Ja.
Und das ist das, wo ich immer sage, daran da verzweifle ich eigentlich ein bisschen, weil der Stress baut sich den ganzen Tag auf und sage, okay, dann kann ich mir die 1,5 Stunden sind eh lieb. Ja. Aber nachhaltig sind sie auch nicht, weil mir tut trotzdem alles weh.
Mhm.
Und ich atme nicht, wenn ich rede. Das merken sie.
Also nur wenig oder zusätzlich irgendwie. Ja.
Ich bemühe mich.
Gut, wir werden über die Atemtechniken, weil das auch ein spannendes Thema noch ist, ein bisschen sprechen. Wir machen aber auch bei den Talks immer wieder Umfragen, Meinungsumfragen. Unser Reporter Haji Bankhofer war diesmal sozusagen unterwegs und hat die Menschen in dieser Stadt gefragt, wie sie denn mit Stress umgehen oder welchen Stress sie haben und wie sie da tun. Und die Antworten, die hören wir uns jetzt an.
Also was jedenfalls hilft, gerade jetzt, wo ich auch ein bisschen in Eile bin, ist bewusst langsamer gehen.
Bewegung in der Natur oder ein Spaziergang, eine kurze Runde mit dem Hund. Also das bringt mich wieder gut in meine Mitte.
Dann mache ich nichts anderes, dass ich mich hinstelle, die Augen schließe, tief ein- und ausatme 5-mal. Dann ist der Stress eigentlich vorbei.
Wenn es ganz schlimm ist, dann ein paar Stunden Natur oder mit Tieren. Und sonst Ohrakupunkturpunkte reiben, atmen, schreien, singen, summen, schütteln, tanzen.
Wenn ich mich so richtig gestresst fühle, dann schaue ich mich mit guten Menschen zu treffen, die ich mag, bei einem Kaffee, bei einem guten Gespräch, mich auszutauschen und so mich zu erneuern.
Einfach Pausen machen, eine Runde außerhalb vom Büro zu gehen, ist im Endeffekt viel effizienter für den Arbeitsalltag, als pausenlos durchzuarbeiten.
Mhm. Spannend, oder? Da war jetzt schon ganz schön viel dabei. Geht euch was ab, was nicht gesagt worden ist?
Also wir haben jetzt von allen eigentlich nur eine Ebene gehört, ja, die aber sehr ausgeprägt, nämlich diese regenerative Stresskompetenz.
Ja. Ja.
Und ich finde, da sind die meisten Menschen, zumindest in der Theorie, ganz gut drin. Da braucht man eigentlich auch keinen Wissenschaftler hier sitzen haben. Ja. Was man weniger im Kopf hat beim Stressmanagement, deswegen, also es gibt natürlich auch viel zu regenerativer Stresskompetenz, Stichwort Atemtechniken, was man dann vielleicht noch behandeln können. Aber es gibt noch zwei andere Säulen. Ja. Es gibt noch die instrumentelle und die mentale Stresskompetenz. Und die instrumentelle Stresskompetenz sind so Dinge, ganz pauschal gesagt, wie Grenzen setzen, Dinge priorisieren, also sozusagen an der ersten Stelle eingreifen, damit etwas nicht zu einem Stressor werden kann überhaupt. Mhm. Ja?
Also vorher eigentlich schon.
Genau, ja. Mhm. Also dass ich sozusagen eine gewisse Selbstorganisation, da klopfe ich mir leider als sehr unorganisierten Menschen gerne auf die Schulter, dass ich das mal auch beherzige, da auch ein bisschen mitbringe, ja, um damit es überhaupt nicht dazu kommt. Und die zweite Säule ist eben diese mentale Stresskompetenz. Da geht es sehr viel um Selbstfürsorge und Selbstliebe und darum, den eigenen negativen inneren Self-Talk und diese Stressverstärker, die man sozusagen selber hat, ja, Perfektionismus, der Drang nach Beliebtheit, ja, dass man unbedingt quasi diese Sachen hat in seinem Leben tief verankert in einem drin, dass man das so ein bisschen ins Positive umkehrt, ja. Und alles zusammen kann man schon so ein bisschen sagen, sei einfach ein bisschen netter zu dir selbst. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es gibt auch gute Techniken, mit denen man das erlernen kann. Mhm. Damit hätte man so diese drei Säulen, instrumentell, mental und regenerativ.
Und weil Sie am Anfang gesagt haben, Sie waren selbst auch betroffen, was war damals bei Ihnen und wie sind Sie denn da hineingeschlittert?
Also bei mir war es auch eine lange Reise. Es hat ähnlich begonnen wie beim Herrn Hufnagel. 2015 war ich ebenfalls krank und danach nicht so wirklich klar, was los war. Aber eigentlich dieselbe Story. Ja, ich bin auch sehr lange gelegen und habe dann aber auch jahrelang danach noch Symptome gemerkt. Ja, Konzentrationsstörungen, Entzündungen, Brain Fog, Schmerzen, depressive Verstimmungen. Habe dann auch später eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert bekommen und habe in der Zeit, wo ich dann eben meine früheren Leidenschaften, doch Ausdauersport und auch Krafttraining nicht mehr so betreiben konnte aufgrund dieser Umstände, weil es einfach, ja, der Körper hatte einfach keine Kapazitäten für einen Stressor, habe so für mich bestimmte Dinge entdeckt im Leben, wie mal innehalten und eben auch achtsamkeitsbasierte Techniken. Und ich glaube, wenn man so einen starken persönlichen Motivator hat und Stress und dessen Folgen auch von der Seite kennengelernt hat, dann ist man natürlich auch sehr motiviert, da mehr darüber zu erfahren und auch andere Menschen dazu zu bringen, dass es ihnen besser geht und dass wir alle ja dafür was tun können, dass es uns besser geht oder eben nicht schlecht geht.
Vielen Dank fürs offen Sprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig für uns alle, dass wir auch diese Geschichten und diese persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse hören, weil wir glauben, glaube ich, schon auch immer wieder mal, dass wir da alleine sind, dass es vielleicht nur uns betrifft und nicht viele andere. Und ich denke, je mehr wir Geschichten hören, die so sind, umso mehr können wir auch sagen, mich betrifft's auch oder mich hat's einmal betroffen. Gabi, du wolltest was sagen, glaube ich.
Ja, ich denke auch an etwas. Es gibt manchmal Situationen im Leben, wo, also zumindest gilt das für mich, wo ich merke, ich kämpfe gegen Windmühlen und ich merke es überhaupt gar nicht mehr, dass ich gegen etwas ankämpfe, das ich gar nicht ändern kann. Mhm. Also einen anderen Menschen zu ändern, Umstände zu ändern. Und ich wäre mir da schon früher dankbarer gewesen, hätte ich quasi diese Fähigkeit früher gehabt, zu sagen, Moment, hallo, du kannst niemanden anderen ändern oder du kannst die Situation nicht ändern, du musst dich jetzt dem hingeben, dass es so ist, wie es ist. Also dieses Annehmen, was ist, weil an dem kann man sich wirklich auch abarbeiten bis zur Erschöpfung. Mhm. Und ich glaube, es ist eine große Kunst und hier mehr, ich meine, es ist schon wichtig, um etwas zu kämpfen, aber auch zu wissen, wann es gut ist. Mhm.
Dieses Stichwort Selbstkritik, also sich immer wieder auch so
nicht Kritik würde ich gar nicht sagen. Also,
ja, aber auch so, jetzt haben wir auch gehört, ein Teil ist auch dieses, du sollst dich mehr lieb haben.
Ja.
Du sollst mehr Verständnis für deine eigene Situation haben. Und es gibt ja, das hängt ja irgendwie, glaube ich, alles zusammen. Also auch dieser Perfektionismus, wir wollen das halt, wir wollen immer gut dastehen und so weiter, nicht? Also haben wir ja auch hohe Ansprüche, oder zumindest immer viele Menschen haben hohe Ansprüche auch an sich selbst. Mhm. Das stresst ja auch sehr.
Enorm, ja. Also ich glaube, dieser Hang zu Perfektionismus und zu performen und anderen zu gefallen, also das ist ja wirklich ganz stark ausgeprägt. Man möchte eigentlich immer so den bewundert werden womöglich oder immer geliebt, aber man muss auch damit zurechtkommen, dass es an einem auch Seiten gibt, die nicht so toll sind und sich mit denen versöhnen. Das ist ja ein tiefer Versöhnungsprozess. Ja.
Und wir können ja auch sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch überlegen, wofür dieser innere Antreiber in uns, nenne ich jetzt den mal, da ist, ja. Auch als Spezies, denn ohne diese innere Antreiber wären wir nicht da, wo wir sind. Mhm. Vielleicht nicht nominell an der Spitze der Nahrungskette, aber irgendwie schon, ja. Und das hat natürlich gute und schlechte Implikationen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen inneren Antreiber, der auch immer in uns sein wird, in manchen mehr, in anderen weniger, auch einfach in unser Gesamtdasein integrieren und damit einfach einen guten Umgang pflegen.
Mhm. Michael Hofnagel, wie ist es dir da gegangen mit dem auch Akzeptieren, dass du damals nicht mehr funktioniert hast, dass du eigentlich auch zugeben musstest, weil du die Premiere absagen musstest? Da hängen ja so viele, es ist ja nicht nur dein Schicksal und deine Geschichte, sondern da hängen ja so viele andere Menschen, die mit dabei sind, davon ab. Und man hat da wahrscheinlich tausend Gedanken im Kopf, wie geht es den anderen auch? Wie schwierig war das damals zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr? Oder hat man da eh keine Alternative, weil es so ist, wie es ist?
Nein, es gibt zwei Dinge, die für mich sehr entscheidend sind. Das eine ist, es ist natürlich eine Niederlage. Es ist eine persönliche Niederlage. Da können dir 25 Menschen rund um dich herum sagen, nein, das kann jedem passieren, bla bla bla. Also das ist eben so, ja, und das kann sein und so sind wir Menschen und so weiter. Am Ende stimmst du dem zu und sagst, aber es bleibt ein Scheitern. Es bleibt, das ist da und das tut wahnsinnig weh. Und das Zweite ist, der grundsätzliche Umgang damit, wenn du unter Menschen bist, wenn du dich erklärst, wenn du über solche Dinge sprichst. Wir haben aus meiner Sicht eine völlig unterschiedliche Bewertung, wenn jemand mit zwei Krücken kommt und einem gibt's Bein, dann sagen die Menschen, jüsseste Arme hier. Und es ist furchtbar. Dem tut was weh, man sieht es ihm an, dass ihm was weh tut. Psychische Krankheit ist nicht sichtbar, ist ganz, ganz schwer greifbar. Das heißt, Menschen wissen in so einem Fall unheimlich schwer, wie sie mit dir umgehen sollen. Also wenn du das erzählst, wollen sie es eigentlich nicht hören. Ja. Also wenn du dann sagst, ja, und ich liebe mich und ich habe Mitgefühl mit dir, dann bist du ja dann auch wieder, ist das nicht, der tut sich wieder lad. Also das sind ja alles, das ist eine Interpretationsfrage. Aber Tatsache ist, wenn du sagst, mir geht's nicht gut, das will schon mal niemand hören. Es sei denn, du hast einen Gipsfuß, dann sagt jeder, ja, meine Tante, die hat auch einen Gipsfuß gehabt und das ist dann alles wieder gut gewesen. Das sind ganz andere Geschichten. Körperliche Versehrtheit ist was anderes. Mhm. Und das, darunter habe ich mitunter, also das war richtig schwierig, weil du dann anfängst, dich zurückzuziehen, redst nicht mehr drüber, weil der Tipp, schau da halt einen lustigen Film an, hilft da halt nicht wirklich weiter. Ja, ja, und daher lässt du es weg. Und das, finde ich, war eine der schwierigsten Erfahrungen, dass ich, der eigentlich immer redet, dass ich immer stiller geworden ist.
Mhm. Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Naja, und auch mit Hilfe. Ja. Also ich war ja dann auch 6 Wochen lang auf einer Reha. So viel zum Thema, das ist genauso breitenweg. Diese Reha war in Tirol, das sind 120 Menschen, die ist 365 Tage im Jahr voll. Also ja, man muss sich schon bewusst sein, was da überhaupt da ist alles, ja, an den völlig unterschiedlichsten Varianten, das schon. Aber ich sage, das ist nichts anderes als die Reha, wo halt dann alle hingehen mit dem Kreuz oder mit dem Knie oder was weiß ich. Was, das gibt es halt auch und die sind auch bummvoll. Mhm. Und wenn du mit solchen Menschen dort in Kontakt kommst und ihre Geschichten hörst, ich meine, das macht schon demütig. Ja. Und da ist Stress und die Folgen davon einer der häufigsten Geschichten. Mhm. Also das sind, du merkst halt irgendwie, du bist jetzt nicht alleine mit deinem Schicksal, weil sich alles gegen dich verschworen hat, ja, sondern das ist schon auch ein gesellschaftliches Phänomen, wenn sie besser wissen. Ja. Dieses Bewusstsein zu haben, finde ich, ist schon mein erster Schritt, um vielleicht auch mal mehr auf sich selbst zu achten und auf Symptome zu achten, auch wenn sie eben nicht so sind wie, mir tut der Nacken weh.
Mhm. Ich denke, dass ein Mensch sich ja auch unter extremen Stresssituationen verändert. Und Gabi, als Partnerin jetzt von Michael, wie hast du es erlebt? Weil wir haben jetzt auch gehört, diese Tipps, die man gibt, und das ist jetzt natürlich eine durchaus auch extremere Situation, in der du warst, aber es beginnt ja schon mit dem, dass man, wenn man das Gefühl hat, es wird jetzt einfach auch ein bisschen zu viel in einer Phase des Lebens und es noch nicht so extrem ist, dass man oft so Tipps bekommt, wo man eigentlich sagt, na ja, also ganz ehrlich, der lustige Film oder ja, leg dich ein bisschen hin oder geh mal in den Wald, ja eh, aber eigentlich hilft es dann nicht wirklich und es ist ja oft sogar das Gegenteil, muss man sagen. Wie bist du denn umgegangen damit?
Also es ist ein Glück, dass ich mich beruflich intensiv mit diesem Thema beschäftige und dazu halt schon sehr viel wusste und mir war das schon relativ klar, was da abgeht. Das hat schon im Vorfeld, also das hat ja schon früher begonnen und wir sind ja auch in einem persönlichen Transformationsprozess gesteckt, wo sich solche Dinge schon abgezeichnet haben. Und ich glaube, da geht man als Mitbetroffene natürlich, also ich habe mich da sehr, sehr persönlich involviert, was für mich auch nicht gut war, klar. Und gleichzeitig als Beobachterin, wo man den anderen ein Stück an der Hand nehmen möchte und begleiten möchte, aber letztendlich muss man auch als Partner anerkennen, dass man nur da sein kann, aber dass er den Prozess alleine machen muss. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für jemanden wie mich, die immer irgendwelche, also nicht banale Tipps, aber die immer irgendwas richten möchte.
Ja,
also ich möchte es für den anderen gut machen. Ja, das ist so ein Riesenthema. und ich konnte es nicht gut machen. Und ihn da freizulassen und seinen Weg gehen zu lassen, ich weiß, das war wahrscheinlich die größte und schmerzhafteste Übung überhaupt meines Lebens. Es ist wie, also es klingt jetzt blöd, aber ihn gehen lassen, damit er wieder gehen lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was seither auch niemals aufgehört hat, weil er einen riesigen Transformationsprozess auch seither hingelegt hat, mit dem ich nicht immer mit konnte, muss ich zugeben. Aber ja, wenn die Liebe da ist, letztendlich geht man auch in solchen Transformationsprozessen weiter.
Ja, sehr schön. Ja. Ich glaube, da braucht es jetzt einen Applaus, bitte. Dankeschön. Danke auch für deine offenen Worte. Es ist schön, das zu hören. Ich möchte gerade auch an Herrn Sasko nochmal die Frage stellen, weil wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Also in diesen Phasen, wo es jetzt mal ein bisschen vielleicht auch mehr Stress gibt, aber auch generell, gibt es diese wunderbaren Atemübungen? Und da können Sie uns, glaube ich, auch ein bisschen was mitgeben, was doch relativ schnell auch anzuwenden ist und durchaus Erfolge bringen kann. Erzählen Sie doch mal.
Also wir haben aktuell so ein Schulprojekt, wo wir die psychische Gesundheit von Kindern untersuchen und auch verbessern möchten. Und ich versuche da immer ein bisschen so Übungen mitzunehmen, die wirklich sehr leicht implementierbar sind, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne eines 12-jährigen Kindes im Unterricht ist jetzt vielleicht nicht das Höchste, wahrscheinlich so wie unsere, wenn wir Instagram scrollen. eine Übung, die nur 5 Minuten dauert, aber natürlich, wenn ich 10 Minuten schaffe, ist umso besser, ja, ist so dieses die 4-7-8 Atmung. Viele von Ihnen kennen es wahrscheinlich auch schon. Also man atmet viel, also es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, man versucht immer in den Bauch zu atmen. Das ist grundsätzlich auch immer eine sehr gute Sache, während des Tages, selbst wenn man keine Atemübung macht, zu versuchen, in den Bauch zu atmen. Das aktiviert schon das parasympathische Nervensystem, was man überhaupt entspannen kann, weil wir ja doch sehr viel in die Brust atmen und flach atmen und schnell atmen. Das heißt, Atmung verlangsamen und in den Bauch atmen, sodass die Flanken breiter werden, hilft ja schon mal. Ja, das ist so das Erste.
Da darf auch der Bauch rauskommen, gell?
Genau. Also man muss nicht immer so sitzen und anspannen. Am besten versuchen zu entspannen. Und am besten durch die Nase einatmen, 4 Sekunden.
Können wir das mal gemeinsam machen, alle, die Lust haben, da jetzt mitzumachen? Ja, machen wir das mal, weil ich glaube, alles, was man einmal gemacht hat, das ist auch besser abzurufen. Also Sie müssen nicht, aber wenn Sie Lust haben, machen Sie einfach mit. Also,
atmen Sie einfach nochmal in Ruhe aus, ja, alle. Und dann atmen wir gemeinsam durch die Nase ein. Ich zähle bis 4. 1, 2, 3, 4. Halten die Luft 7 Sekunden. Das ist das Schwierige. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und atmen ganz langsam kontrolliert aus. Ja? 8 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Dann wiederholt man das Ganze. Und also der Clou an der Sache ist...
Wie oft wiederholt man?
Ich würde schon auch durch die Nase, entschuldigen, aber wenn Sie
es nicht wissen. Ausatmen geht beides, also entweder langsam durch die Nase, wie Sie es besser regulieren können, oder durch den leicht geöffneten Mund gespreizt, wie so durch einen Strohhalm. Ja, also quasi...
Ja,
ich finde es bei mir besser.
Bei mir auch, ja.
Okay. Dass man das regulieren kann. Sonst ist man viel zu schnell draußen. Und das Wichtigste ist bei der Übung, also das besteht ja eigentlich aus mehreren Teilen, da geht es vor allem darum, dass das Ausatmen doppelt so lang ist wie das Einatmen. Ja, also es geht gar nicht um diese 4, 7, 8, ein bisschen schon, aber es geht um längeres Ausatmen, dass der Körper merkt, weil überlegen Sie, was passiert, wenn es jetzt einen physiologischen Stressor gibt. Sie gehen laufen, Sie müssen schnell atmen, der Körper merkt, ich komme auf Trab, ja. Das heißt, hier machen wir genau das Gegenteil und sagen dem Körper, hey, du kannst mal chillen, es ist jetzt nichts, ja, entspann dich einmal. Und das Zweite, was wir hier machen in den 7 Sekunden, ist, wir bauen so einen kontrollierten Stressor ein, das ist ja wie so ein Luftballon, ja, was sie dann halten und irgendwann ist es dann aus, ja. Und das hilft dann auch für sie, so ein bisschen resilienter durch den Tag zu gehen, und das Ausatmen macht ja dann irgendwie auch mehr Spaß, ja. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich auch mit Panikattacken zu kämpfen gehabt habe, und das war das Einzige, was mir wirklich sehr zuverlässig kurzfristig auch akut geholfen hat. auch wenn es sicher schwierig ist in so einer Situation, da kann ich mich natürlich nicht hinstellen und 20 Minuten Yoga machen, wenn ich mit 300 gegen die Wand fahre, gedanklich. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Es gibt natürlich noch andere Atemübungen. Grundsätzlich haben ja Atemübungen auch verschiedene Zwecke, aber dafür, dass man das parasympathische Nervensystem aktiviert, ist am besten belegt, wenn man sozusagen länger ausatmet. Mhm.
Und im Liegen besser, im Sitzen, im Stehen, gibt es da Unterschiede?
Es gibt unterschiedliche Studien, aber ich möchte mich jetzt hier gar nicht, auch wenn ich Wissenschaftler bin, würde ich gern ein bisschen von den evidenzbasierten Ergebnissen wegkommen und sagen, so wie sie sich am wohlsten fühlen, weil ich mache das, wenn ich das im Liegen mache, kann ich viel mehr entspannen. Ja? Ich habe halt die Tendenz und die Angewohnheit, mich halt anzuspannen, wenn ich sitze. Und wenn ich das nicht gut hinkriege, dann mache ich das halt lieber im Liegen. Mhm. Aber es gibt natürlich, wenn ich jetzt in der U-Bahn bin, wird es schwierig mit dem Hinlegen.
Ja.
In der U-Bahn vielleicht. Entschuldige, darf ich auch noch eine Frage, weil wenn man schon da haben,
ja,
dann...
Ja, natürlich.
Mir geht es ja darum, dass die Leute auch in der Umfrage sagen ja, was sie dann gegen Stress tun. Das ist aber immer schon, da ist er ja schon da. Also für mich geht es ja darum, dass ich sage, man kann nicht immer Pauseln machen, wenn man gerade einen Stress hat, weil das sagt der Arbeitgeber dann irgendwann mal noch, wie viele Pauseln werden es noch hat. Mhm. Sondern ich denke mir ja oft, dass man durch eine gewisse Kontinuität müsste man das ja präventiv machen.
Das stimmt.
Also nicht erst, wenn es schon der Hut brennt, ja, und dann atme ich dreimal und sage, jetzt geht es mir viel besser, sondern es geht ja eigentlich darum, das rhythmisch irgendwie zu machen. Ist das so? Und wenn ja. Wovon ich ausgehe, in was für einem Rhythmus? Weil auch da ist ja, ich kann ja alle 10 Minuten das ganze Prozedere machen, ja. So.
Und vor allem sollte da dann auch so eine Regelmäßigkeit im Sinne von immer zum Beispiel in der Früh oder am Abend oder wann auch immer. Ja. Also braucht es eine Regelmäßigkeit auch.
Also ich glaube, da geht es um mehrere Dinge. Das eine ist natürlich, wir Menschen sind ja Routinewesen. Ja? Wenn es natürlich eine Zeit gibt, wo man das gut machen kann, ja, und immer wieder eine Routine erlernen kann. Also ich mache das immer vorm Schlafengehen. Es hilft mir beim Einschlafen tatsächlich, wenn ich komplett überreizt bin. Ja. Dann ist es natürlich gut. Es ist immer so ein bisschen von einem, glaube ich, selber abhängig, wann man das am besten macht. Je öfter, desto besser, weil es jetzt nicht heißt, dass ich alle 5 Minuten das machen müsste. Ich glaube, wir müssen halt auch mit der Machbarkeit so ein bisschen uns Gedanken machen. Ja? Weil wenn ich jetzt komplett übermotiviert das 5-mal am Tag mache, dann ist es nicht sehr nachhaltig. Also man kann ja mal mit dem Minimalziel anfangen und sagen, ja, ich mache das jetzt jeden Abend 5 Minuten. Ja? Irgendwann sind es vielleicht jeden Abend 10 Minuten, wenn ich noch nicht eingeschlafen bin dabei. Und irgendwann, wenn ich merke, okay, es hilft mir und ich kann entspannen, dann vielleicht hilft es mir ja auch dann in der Arbeit, wenn ich dann in meiner Pause, wenn ich eine habe oder mache, dann vielleicht nicht am Handy rumdrücke. Ja, oder, ja.
Mhm. Gabi?
Ich glaube, dass es wichtig ist, vielleicht irre ich mich auch, Dinge zu ritualisieren. Mhm. Weil über das Ritualisieren lernt der Körper und der Geist und speichert ab, aha, dann ist es einfach so, dass man es nicht mehr auch so mental so, aha, jetzt muss ich so und so lang einatmen, sondern dass das so fast automatisiert abläuft, so wie zum Beispiel auch die progressive Muskelrelaxation, soweit ich
weiß. Die ist auch sehr effektiv, ne?
Genau. Und wenn man das, je öfter man das übt und macht und einbaut, desto schneller springt das, glaube ich, dann auch an, dass man in diesen Entspannungsmodus kommt. Mhm. Das ist ja so wie, meditieren ist ja nicht für jedermann und kann auch nicht bei Stress immer helfen, weil dann geht ganz viel ab. Aber wenn es für jemanden passt, ist es ja auch das Üben.
Ja.
Dass da,
die erste Frage vom Herrn Hufleiner habe ich noch nicht beantwortet, ist es so mit dem, also da geht es so ein bisschen um dieses Stress-Buffering, ja, also was kann ich vorher machen, damit ich eben gar nicht so gestresst bin, ja. Und ich glaube, es ist ein Teil der Antwort, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir die verschiedenen Baustellen miteinander oder Bausteine in dem Fall miteinander kombinieren, dann funktioniert es. Ja? Und was sind denn so die wirksamsten Stressbuffer? Schlaf auf jeden Fall, also wir wissen es ja alle, wenn ich gut schlafe, ist ja natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, für die ist es tatsächlich nicht ungesund, 5 Stunden zu schlafen. Das ist aber eher der Ausreißer nach oben, unten, was auch immer. Andere brauchen 10. Ja? Irgendwo dazwischen bewegt sich die Menschheit. Das ist sicherlich ein guter Stressbuffer. Meaningful social relationships, also soziale Beziehungen. Ja?
Haben wir auch in der Meinungsumfrage.
Natürlich durch viel Stress als erstes neben sportlicher Aktivität vernachlässigen. Sie sehen, das sind einfache Dinge. Das könnte Ihnen auch x XY erzählen. Dafür müsste nicht ich hier sitzen, auch wenn es mir natürlich sehr viel Spaß macht. Aber wir müssen uns ein bisschen so auf unsere Kerninnere Stimme, die uns das sowieso schon alles so ein bisschen sagt, besinnen und dann diese Sachen machen. Und dann können auch so Sachen wie Atemtechniken dann helfen. Aber sie sind sicherlich kein Wundermittel, wenn ich ansonsten sehr schlechte Gewohnheiten habe, ja, und den ganzen Tag alles missachte und jeden Tag 3 Stunden schlafe und 5-mal aufstehe in der Nacht oder am Abend noch am Handy bin, was uns sowieso zum Schlafdefizit führt, ja, dann wird es mit den Atemtechniken halt auch nicht viel bringen.
Mhm. Und noch eine Frage. In gewissen Stresssituationen, denke ich jetzt da auch an mich zum Beispiel beim Autofahren, ja, also mich stresst der Verkehr einfach immer mehr und ich sitze dann manchmal im Auto und ich versuche dann auch diese Atemübungen zu machen, um ein bisschen runterzukommen und nicht die ganze Zeit den anderen den Vogel zu zeigen oder selbst auszuzucken. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das funktioniert dann in so einer Situation nicht so wirklich gut. Mache ich es falsch oder ist die Situation nicht...
Auf Verkehr konzentriert.
Ja, naja, von wegen Multitasking, genau. Ja. Bin ich dann zu wenig multitaskingfähig? Nein, aber oder ist dann einfach die Situation nicht geeignet?
Um ich glaube, dass der Stressor einfach zu, sage ich jetzt mal, kurz... fristig ist. Also ja, klar, wird's helfen, aber wann sitze ich denn 10 Minuten da und mache das, ja? Und was hier vielleicht auch helfen würde, sind so ein bisschen so diese mentalen Umbewertungsprozesse. Auch wenn ich in dem Moment überhaupt keinen Bock drauf habe, innezuhalten und sagen, warum ich jetzt diesen Menschen dort für einen Trottel halte, nur weil er jetzt nicht losgefahren ist vor mir, wäre es ja vielleicht in der Situation gut, innezuhalten und fragen, boah, warum rege ich mich eigentlich überhaupt auf, ja?
Was das frage ich mich schon, aber es hilft die Antwort
nicht. Es hilft nicht.
Die Antwort ist...
Er fragt sich das nie.
Naja, es gibt schon Menschen, die da sehr ausgeglichen sind. Oh ja, ich kenne Menschen, denen es vollkommen egal ist, ja, die da sehr ausgeglichen sind.
Und es gibt natürlich schon ein paar Mentaltechniken, mit denen man dann arbeiten kann. Und die ultimative Trumpfkarte, die man immer ausspielen kann, ist die Akzeptanzkarte. Ne? Also, ja, dass man sagt, ja, okay, ich denke, er ist ein Trottel, vielleicht ist er auch ein Trottel. Ja? Ich akzeptiere das, ich bin fein damit. Ich spüre in meine Emotion hinein, auch wenn es vielleicht mich noch wütender macht. Und einfach durch das Wahrnehmen der eigenen Emotionen und auch wirklich dieses Innehalten und Nachdenken darüber und nicht nur wütend sein, sondern auch sich selber sozusagen zugestehen, dass man wütend ist,
das hilft,
gibt es dann wieder weg, ne?
Genau.
Mit der Zeit.
Und zu akzeptieren, das hat die Gabi ja vorhin auch so schön gesagt, dass es so ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Nicht? Mhm. Weil es wäre toll, da, man könnte so schnipsen und die Straßen wären alle frei. Aber es ist halt nicht so, gell? Auch wenn wir es uns noch so wünschen.
Yeah.
Gibt es so am Ende der Sendung, am Ende des Talks, wolltest du...
Nein, nur, ja, nur zum Schlaf wollte ich noch was sagen, weil ich schwöre es, es geht ganz vielen Menschen so, ich glaube ja, dass es ein Stresssymptom ist, dass ich, wann immer, ob das jetzt in der Nacht oder in den Morgenstunden oder was, ich aufwache und dieses Wachliegen. Also das gibt's ja ganz viel. Und das ist das, in der Nacht kriegen ja auch alle Gedanken so eine unglaubliche Wucht. Also es sind ja viel Ärger als untertags, ja, wo man dann sagt, naja, so schlimm ist es eigentlich nicht. Aber in der Nacht ist alles sehr dynamisch. Und das heißt, dieses wirkliche Wachliegen, das geht oft bis zu einer Stunde. Du hast diese, noch länger, diese Gedankenspiralen, die einen nicht, du kannst nicht an nichts denken, das geht nicht, ja. Das halte ich für letztendlich die schlimmste Auswirkung von Stress in einer, weil sie mir die Ruhe raubt. Mhm. Und das würde mich interessieren, ob jetzt was über Omas Zählschäfchen hinausgeht, ob es da Gegenmittel gibt. Also
ich glaube, du brauchst ein Privatort.
Ja, ich sage ja.
Nein, aber apropos...
hoffe immer, dass ganz viele mein Schicksal teilen. Und da, also ich nur stellvertretend die Frage
apropos
stelle.
Apropos zählen, diese 4, 7, 8, ist ja auch zählen. Also mich hat am Anfang immer überfordert, weil man zu viel zählen muss und ich konnte dann erst recht nicht einschlafen. Aber das ist halt auch, wenn man es dann öfter macht, dann ist es automatisch und dann geht es sich darum, ob es jetzt 8 oder 9 sind. Ne? Ja. Aber unser Zugang, das ist schon so... was du jetzt auch sagst, wir sind da halt oft so im Kopf und da dreht sich alles.
Ja, das ist doch ein Wahnsinn. Genau. Ich denke mir, das kennt doch sicher jeder, oder?
Manchmal muss man, glaube ich, Dinge auch mit Humor nehmen. Also wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass ich mich da ein bisschen immer reinziehen lasse in seinen Stress. Und er hat dieses Verkehrsthema enorm. Also mit ihm im Auto fahren ist...
Also wir zwei im Auto.
Also ihr zwei im Auto wär's echt cool. Also ich weiß immer, wenn wir da von unserem Gassel runter auf die Hauptstraße biegen, wenn er sagt immer, jetzt ist schon wieder die Straßenbahn vor uns. Ich könnte aber wetten, er zieht schon an, dass die Straßenbahn da ist, ja. Und ich schaue nur rechts, sehe die Straßenbahn und denke mir, genau, so ist es, genau. Und das ist aber auch dann schon wieder lustig. Früher habe ich mich mitgeärgert und ich heute ist es
für Sie lustig. Ja, aber.
Es ist für mich wirklich schon mittlerweile lustig und ich kann mittlerweile über seinen Stress auch ein bisschen schmunzeln. Also lachen würde ich, wäre jetzt böse, aber schmunzeln.
Ja, und das hilft ja auch. Nicht? Also der Humor ist auch ein wichtiger
Faktor. Weil er Distanz schafft.
Ja.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Grübeln in der Nacht, also ich habe das auch eine Zeit lang gehabt, wobei mein Schlaf mittlerweile, Gott sei Dank, wenn er denn mit den zwei Kleinkindern vorhanden ist. Nein, Spaß beiseite, die schlafen eigentlich recht gut.
Wie alt sind
die? 3 Jahre und 4 Monate. Mhm. Und
okay.
Gott sei Dank vorbei.
Danke an meine Frau, die da auch sich sehr viel kümmert um die beiden, auch in der Nacht, sodass ich eigentlich selten aufstehen muss und auch meine Leistung tagsüber erbringen kann. Ja. Also das Grübeln, ich habe so das Gefühl gehabt, dass es bei mir, aber ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Ecken kommt. Und bei mir war das so, dass wenn ich mir keine Zeit erlaubt habe, vorher bewusst abzuschalten, und zwar sowohl auf der physiologischen als auch auf der mentalen Ebene, dann war das besonders stark, dass ich in der Nacht auch aufgewacht bin. Ja? Also physiologisch macht es ja auch Sinn, weil wenn wir uns ja zum, also sagen wir mal, wir nutzen dann wieder unser Handy als Coping-Mechanismus und haben alle Lichter an und unser Körper kann ja kein Melatonin zum Schlafen produzieren, dann reicht halt das zur Verfügung stehende Melatonin auch nicht durch die Nacht und dann bin ich um 3 wach und was fällt mir ein um 3? Ja, natürlich. Das, was mir einfallen würde, wenn ich mich tagsüber mal konstruktiv langweilen würde. Ja, das ist das eine. Und ich finde, man kann den Körper auch schon und den Geist damit auch viel dabei unterstützen. Also ich habe für mich gemerkt, so man muss ja nicht gleich auf die Schlaftablettentour aufspringen, obwohl das ja bei manchen Menschen durchaus indiziert ist. Also ich bin ja kein Mediziner. Aber was bei mir geholfen hat, waren teilweise Schlaftees, heiße Bäder, Lichter dimmen, eben rechtzeitig das Handy zu verbannen, ja. Eigentlich sagt man schon 4 Stunden vorher kein Handy. Ich glaube, keiner von uns hält das durch. Vielleicht der das kein Handy hat, ja. Und eigentlich auch kein Fernsehen, ja. Und was mir geholfen hat, ist etwas zu lesen, dass ich auch müde werde mit der Zeit und mich auf eine Sache konzentriere. Das ist ja jetzt noch kein bombensicheres Rezept irgendwie für guten Schlaf, aber ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Und das zweite ist so dieses bisschen so beschäftigen mit sich selber. Also wenn ich jetzt Gedanken habe in der Nacht, ja, man sagt ja auch, wenn man dann so aufsteht, man soll nicht liegen bleiben, man soll ja wirklich rausgehen, ja, Lichter an, zumindest ein bisschen, und dann etwas Langweiliges tun. Was mir dann auch geholfen hat, was ich sonst nie mache, leider, obwohl es eine sehr, sehr gute Gewohnheit ist, ist Journaling. Also halt wirklich zu schreiben, was beschäftigt mich, was ist denn überhaupt das ganze Wirrwarr in meinem Kopf? Ich bin leider zu faul dafür. Aber wenn ich wirklich nicht schlafen kann, mache ich das. Dann nehme ich mir meinen Füller, nehme meinen Notizblock und schreibe da einfach 20 Minuten, wer mich alles anpisst. Ja? Und wenn ich dann fertig bin, geht es mir meistens besser, dann trinke ich vielleicht noch einen Tee und dann gehe ich wieder ins Bett. Ja. Zumindest ein bisschen, also ich sage nicht, dass ich jetzt dann so zen ausgeglichen bin, aber es geht.
Nein, da muss man sich ja auch stoppen, dann sonst schreibt mir ewig.
Genau, dann bis in die Morgenstunde vielleicht sogar, je nachdem.
Ja, vielleicht bei Ihnen ist der Timer eine gute Idee.
Aber, Wahnsinn.
Aber da muss man wieder
gleich wach bleiben.
Also, ja. Okay, also wir sehen schon, so einfach ist es nicht, aber ich glaube, wir nehmen auch mit, dass Stress nicht automatisch nur unser Feind sein muss, sondern dann dass man eben auch unterschiedliche Methoden anwenden kann, dass man rechtzeitig drauf schauen kann und dass gerade diese Atemtechnik, die Sie uns gezeigt haben, dass man die auch durchaus mal probieren kann in den diversen Situationen und schauen kann, was das mit einem macht und das vielleicht auch ein ganz gutes Werkzeug sein kann. Ich danke an der Stelle sehr, dass Sie heute meine Gäste waren. Ich danke sehr, dass Sie auch im Publikum heute da waren und alle, die uns auch via Radio zugehört haben. Ich bin Jasmin Dolati und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Talk und Michael Hufnagel hat ein ganz wichtiges Thema angesprochen, das wir jetzt am Ende auch noch kurz besprochen haben, der Schlaf. Und dazu planen wir demnächst auch mal eine Sendung, denn das muss auch einmal besprochen werden. Ja. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und Sie bleiben jetzt, wenn Sie Lust haben, noch ein bisschen.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls im Kabarett Simpel vom 18. November 2025. Die Reihe Am Puls ist eine Veranstaltung des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF in Kooperation mit dem ORF Radio Wien. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at.